Das NDR 2 Update um 12 mit Karl Schreiber.
Vor dem Andrang auf Ceuta haben viele Videos in den sozialen Netzwerken kursiert. Sind sie echt oder nicht? Das klärt gerade unsere Verifikation. Und im Innenausschuss des Bundestages geht es heute um den Anschlag auf den CSD in Berlin vor 10 Tagen. Nach dem Andrang zehntausender Menschen auf die spanische Exklave Ceuta in der vergangenen Woche sprechen seit dem Vormittag die Innenminister der EU über die Flüchtlingspolitik in der EU. Es soll darum gehen, wie solche unkontrollierten Grenzübertritte künftig verhindert werden können. So steht es in einem EU-Schreiben. Bei dem Versuch, nach Ceuta zu kommen, sind in der vergangenen Woche mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Für den Andrang macht die marokkanische Regierung Falschinformationen auf Social Media verantwortlich. Die Kollegen aus der Verifikation haben sich das Thema mal genauer angeschaut. Alice Echtermann aus dem Verifikationsteam. Was ist da dran, dass Falschinfos für den Andrang der Menschen aus Marokko nach Ceuta verantwortlich sein sollen?
Also es ist immer sehr schwierig, wirklich die eine Ursache auszumachen. Wir haben jetzt aktuell nicht genug Belege, um sagen zu können, dass da Falschinformationen der Auslöser waren. Was wir halt gesehen haben, ist, dass es sehr, sehr viele auch arabischsprachige Posts gab, aber schon den ganzen Juli über, in denen eben dieses Rüberschwimmen von Marokko nach Ceuta quasi gezeigt und auch vielleicht so ein bisschen angeworben wurde. Das ist allerdings nicht grundsätzlich etwas Neues und erklärt auch nicht diesen Hype, der sich da entwickelt hat.
Inwiefern gibt es denn Indizien, dass es vielleicht eine gezielte Social-Media-Kampagne gewesen sein könnte?
Also mit dem Begriff Kampagne wäre ich immer etwas vorsichtig, weil also ich persönlich verstehe darunter eigentlich etwas ganz Geplantes, Gezieltes, was von einer bestimmten Quelle ausgeht. Und das können wir so einfach gerade nicht sehen. Wir sehen da eher sehr, sehr viele verschiedene Accounts, verschiedene Menschen, die eben über eigentlich einen längeren Zeitraum immer wieder Videos zu dem Thema gepostet haben, die dann richtig viral gegangen sind. Also zum Beispiel gab es ein Video eines jungen Mannes, der sich selbst beim Schwimmen mit einem Selfie-Stick gefilmt hatte. Das hatte dann über 10 Millionen Aufrufe bekommen. Das sind wahrscheinlich Videos, die dann Nachahmer anregen können. Es kann aber auch sein, es gibt einzelne Berichte über Nachrichten, die so in privaten WhatsApp-Chats zum Beispiel kursiert sein sollen. Die konnten wir jetzt nicht finden. Vielleicht gab es da auch noch mal gezieltere Aufrufe, die dann zu einer Konzentration an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Tag geführt haben. Aber aktuell gibt es einfach nicht genug Belege, dass das irgendwie gesteuert war.
Und was ist mit der Behauptung, dass Marokko die Menschen nicht aufgehalten haben soll auf dem Weg nach Ceuta?
Da muss man auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter recherchieren. Klar ist, dass die angeblichen Beweise für diese Behauptung, zum Beispiel gibt es da Videos, in denen man sieht, wie viele Menschen aus einem LKW herausspringen und dann scheint es so, als würde die marokkanische Polizei halt nur daneben stehen. Die sind super viral gegangen, diese Videos. Da wurde dann behauptet, die marokkanische Polizei hätte die Leute an der Grenze zu Ceuta ausgeladen, damit die da rübergehen. Fakt ist, also gerade eines dieser sehr viralen Videos ist sehr weit weg von Ceuta im Inland von Marokko entstanden. Und es wird halt auch auf anderen Kanälen gesagt, die Polizei habe das Auto gestoppt, um eben die Migranten aufzuhalten. Das heißt, die Interpretationen gehen hier in völlig verschiedene Richtungen. Und man muss einfach aufpassen, dass man keine Spekulationen teilt.
Danke für die Infos, Alice Echtermann. Es hätte ein fröhlicher und bunter Tag werden sollen. Der Christopher Street Day in Berlin am vorletzten Wochenende. Doch er wurde zum Albtraum, als ein Auto in eine Menschenmenge raste. Eine Frau starb, mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Attentäter wurde einen Tag nach dem Anschlag bei der versuchten Festnahme von der Polizei erschossen. Heute ist die Tat Thema im Innenausschuss des Bundestages. Markus Sambale, NDR 2 Berlin. Was ist von der Sitzung heute zu erwarten?
Also es geht vor allen Dingen um zwei Dinge. Einmal erhoffen sich hier die Abgeordneten, die Innenexperten der Fraktionen, mehr Aufklärung zu den Hintergründen der Tat, auch zur Frage, wie die Behörden vorher den mutmaßlichen Täter überwacht und beobachtet haben. Und der zweite Punkt sind dann sicherlich Diskussionen über Konsequenzen, politische Konsequenzen, die man daraus zieht. Das Ganze wird ein bisschen kompliziert, denn das ist heute eine Videositzung, weil ja hier parlamentarische Sommerpause ist. Das heißt, die Abgeordneten schalten sich nur zusammen. Zu Gast ist nicht nur Innenminister Dobrindt, sondern auch die Chefs vom Bundeskriminalamt und vom Verfassungsschutz. Aber weil das eine Videoschalte ist, wird man ganz sensible geheime Infos wohl da nicht rausgeben können, weil es eben keine Präsenzsitzung ist.
Du hast jetzt gerade schon Innenminister Dobrindt angesprochen. Der hatte nach dem Anschlag unter anderem eine Verschärfung des Jugendstrafrechts gefordert. Was meinst du, wird es jetzt Gesetzesverschärfungen geben?
Also es wird sicherlich heute nochmal diskutiert werden, auch im Innenausschuss darüber. Es wird da aber sicher keine Beschlüsse geben. Es liegen im Moment mehrere Vorschläge, sag ich mal, des Innenministers auf dem Tisch. Da geht es aber gar nicht nur um Gesetzesverschärfungen. Das wäre beim Jugendstrafrecht der Punkt, wo man überlegen könnte, ob man bestimmte Delikte zum Beispiel aus dem Jugendstrafrecht rausnimmt. Da gibt es aber schon Widerspruch, weil andere sagen, jedes Gericht entscheidet im Einzelfall. Und dann gibt es eben Vorschläge, dass das, was die Länder betrifft, nämlich die Überwachung von gefährlichen Personen, dass man da zu einheitlicheren Regeln kommt.
Der mutmaßliche Attentäter wurde von der Polizei als Gefährder geführt. Welche Rolle wird der Umgang mit Gefährdern heute spielen?
Ich glaube, das wird schon ein zentrales Thema. Gefährder sind ja Menschen, die die Polizei als potenziell gefährlich einstuft, weil sie denen jederzeit eine schwere Straftat bis hin zu Anschlägen zutraut. Es ist aber eben kein Gerichtsurteil. Und da wird also von Menschen gesprochen, die jetzt nicht wegen einer konkreten Straftat im Visier der Behörden sind, sondern die beobachtet werden oder im extremsten Fall auch in vorsorgliche Haft genommen werden können. Aber alles eben ohne eine direkte Straftat. Und da muss man eben genau abwägen, wie sehr man in die Freiheit Rechte eingreift. Innenminister Dobrindt und andere Unionspolitiker sagen ganz klar, der Schutz der Allgemeinheit muss da Vorrang haben vor den Freiheitsrechten der Personen, die als Gefährder gelten.
Danke, Markus Sambale, NDR 2 Berlin. Für viele junge Menschen beginnt in diesen Tagen ein neuer Lebensabschnitt. Zum Start in den August beginnen sie ihre Ausbildung. Ob im Friseurbetrieb, in der Autowerkstatt oder im Blumenladen. Im Raumausstatterbetrieb Deko und Design in Schwerin haben gestern die Azubis Erja Könke und Eleanor Bockentin mit ihrer Ausbildung angefangen. Für Eleanor war nach dem Schulpraktikum klar, sie will gerne mit den Händen arbeiten.
Ich wollte nicht studieren gehen, weil ich war schon nebenbei neben der Schule arbeiten im Supermarkt und ich wollte nicht wieder ich verdiene gar kein Geld und deswegen war für mich relativ schnell klar, dass ich eine Ausbildung machen möchte und kein Studium.
Mit ihrer Entscheidung liegt Eleanor offenbar im Trend. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich in diesem Jahr bislang mehr als 1400 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Rund 10% mehr als im Vorjahr. Darunter auch zunehmend Abiturienten. Gunnar Pohl, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwerin, sieht,
dass im Moment eine Phase ist, in der sich junge Leute danach umschauen, was es sinnstiftend und langfristig Wertvolles gibt am Arbeitsmarkt. Und das ist sicherlich eine gute Entscheidung für die, dann auch ins Handwerk zu gehen.
In Teilen der Industrie ist die Lage schwieriger geworden. Künstliche Intelligenz kann immer mehr Aufgaben übernehmen. Handwerker, so Pohl, werden dagegen weiterhin gebraucht.
Am Ende muss jemand kommen und die Arbeit machen. Am Ende muss jemand eine Jalousie aufhängen oder eine Leitung in die Wände ziehen. Ohne Handwerk geht's nicht.
Eine Herausforderung für die Betriebe ist laut Pohl, dass die Azubis häufig am Handy hängen, anstatt sich auf die Ausbildung zu konzentrieren. Außerdem habe die Aufmerksamkeitsspanne bei einigen deutlich abgenommen.
Man kann es aber auch positiv nutzen, denn wenn ich mit Handys und mit Lern-Apps zum Beispiel meine Ausbildung mitgestalte, macht das Spaß und dann wird ein Defizit vielleicht sogar auch zu einem Vorteil.
Zurück im Raumausstatterbetrieb in Schwerin. In den nächsten Wochen heißt es für Erja und Eleanor erstmal Kollegen kennenlernen, mitfahren zu Kunden und herausfinden, ob aus der Entscheidung für eine Ausbildung tatsächlich der Beruf fürs Leben wird. 4 Monate dauere die Probezeit, sagt Svenja Weist aus der Personalbuchhaltung.
Es muss von beiden Seiten stimmen. Es ist ja nicht nur so, dass es vom Arbeitgeber mit dem Azubi passen muss, sondern andersrum ja auch. Vom Azubi muss es auch zum Arbeitgeber passen. Man muss auch gucken, ob das wirklich was ist.
Für Erja und Eleanor heißt es jetzt, die Arbeit mit Fußboden, Gardinen, Polster und Wandbespannung kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht werden sie in 3 Jahren von dem Betrieb als Raumausstatterinnen übernommen.
Ein Beitrag war das von Sophie Jung aus Schwerin.
Und das war das NDR 2 Update um 12. Falls ihr den Anfang verpasst habt, gar kein Problem, gibt's in kompletter Länge in unserer NDR 2 App.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.